Wir hatten vorhin schon in der Bibellese aus 2. Timotheus 3 eine Beschreibung gelesen, wie er beschreibt, wie es in den letzten Tagen sein wird. Ich möchte, dass wir noch einmal darauf hören. Er sagt es, die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott. Würdest du sagen, die Beschreibung würde auf die Gesellschaft im Allgemeinen heutzutage zutreffen? Und wenn ja, was macht uns anders? Weil wir kommen ja aus der gleichen Gesellschaft. Aber offensichtlich möchte Gott nicht, dass wir so leben. Und wie kann das jetzt sein, dass das anders ist? Und ich möchte, dass wir zu 1. Petrus kommen, wo wir jetzt schon seit einiger Zeit sind, in den 1. Petrusbrief. Aber bevor wir zu unserem Kapitel 4 kommen, möchte ich, dass wir nochmal ins 1. Kapitel zurückschauen. Und ich lese nochmal dort die Verse 3 bis 7. 1. Petrus 1, 3 bis 7. Dort heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also wir haben hier zum einen einmal die Beschreibung und wir können auf die Gesellschaft schauen und Sachen sehen und sagen, so sollte das nicht sein. Und vielleicht schauen wir auch in den Spiegel und sagen, ich sehe Dinge bei mir, wie einige auch in den Gebeten erwähnt haben, wo ich sage, ah, das ist nicht so, wie es sein sollte. Und dann kommen wir hier und Gott zeigt, sagen, okay, die Veränderung ist nicht in erster Linie, okay, jetzt gebe ich dir lauter Regeln, sondern seine Veränderung ist die Barmherzigkeit der Gottes, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Christus ist gekommen und ist für diese Schuld aller Menschen gestorben, hat die Schuld auf sich genommen, damit wir jetzt anders leben können, damit wir einmal seine Vergebung bekommen und damit wir dann in seiner Kraft nicht mehr diesem so weitermachen. Ja? Und das wird auch in unserem Abschnitt in 1. Petrus 4, zu dem wir dann gleich kommen, beschrieben. Und er beginnt Kapitel 4 mit der Aussage, da nun Christus im Fleisch gelitten hat. Also mit der Erinnerung, das ist die Basis. Das heißt, wenn wir jetzt auch gleich zu Anweisungen kommen, wie soll ich leben, dann ist das nicht einfach, okay, hier sind lauter Regeln. Sondern er sagt, okay, wenn du erlebt hast, dass Christus dich verändert hat, dass er gezeigt hat, wohin das Leben ohne Christus führt und dass du sagst, da will ich nicht mehr weiterhin, dann sagt er, okay, dann, weil Christus uns verändert hat, weil er uns Hoffnung gegeben hat, hier ist, wie wir dann anders leben können. Wie wir, wie ihr gebetet habt, nicht mehr so egoistisch und eigensüchtig in unseren Beziehungen leben. Dass wir nicht mehr das Leben einmal die Zeit totschlagen, sondern die Zeit auskaufen. Dass wir, dass unser Leben sich lohnt, auch im Sinne der Ewigkeit. Okay. Heißt aber auch, wenn du jetzt gleich diese Anweisung hörst und du sagst, ich habe dieses gar nicht. Und du nimmst jetzt diese Anweisung und sagst, ich will diese tun, damit ich ein besseres Leben habe, dann wird das nicht funktionieren. Okay? Dieses sind nicht Anweisungen zu sagen, okay, wenn ich so lebe, dann wird es besser klappen, dann wird Gott mich segnen. Sondern was er hier sagt, zu sagen, okay, wir brauchen zuallererst, dass wir verstehen, dass wir alle so waren wie alle anderen auch. Keiner hier ist irgendwie besser. Okay? Auch wenn du nicht umschaust und sagst, oh, die anderen sind vielleicht eleganter gekleidet als ich oder so. Die scheinen keine Probleme zu haben. Und du denkst an deine Situation und sagst, wie passe ich hier nur rein? Ja? Nee, das ist nur, weil du deren andere Geschichte nicht kennst. Ja? Wir alle haben unsere Lasten. Okay? Aber Christus zeigt uns, wie er uns verändern möchte, wie er uns Hoffnung geben möchte. Aber ein Teil dessen ist eben auch, dass wir dann seine Anweisung befolgen. Nicht aus Druck, sondern als vom liebenden Vater, der sagt, ich möchte, dass das, was wir in 2. Timotheus 3 gelesen haben, was wir in der Gesellschaft sehen und was wir vielleicht auch in unserem eigenen Leben gesehen haben, dass es nicht so weitergeht, sondern dass es einen Ausweg, dass es eine Alternative gibt. Und wer Christus so gesehen hat, der möchte dann auch diese Anweisung haben und befolgen. Und aus dem Grund hat er uns das gegeben. Und wir lesen dann in 1. Petrus 4 zuerst die Verse 1 bis 6. 1. Petrus 4, Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben. Hier gibt er uns die erste Anweisung und sagt, lege die Begierden ab. Sagt hier, okay, wenn du daran denkst, Christus hat im Fleisch gelitten, so wappnet auch ihr euch oder rüstet euch aus mit derselben Gesinnung. Hey, Gesinnung hat mit dem Sinn, hat mit dem Verstand, hat mit dem Kopf zu tun. Denn ein Großteil des Kampfes, ein Großteil der Entscheidung findet in unserem Kopf statt. Hey, weil unsere Gedanken, unsere Handlungen beeinflussen, hey, und das sich einfach so einspielt und wir dann routinemäßig das wieder tun, wie wir es gewohnt sind. Okay? Ich habe gestern in eine Predigt gehört und fand ich das so anschaulich, hat er gesagt, okay, wie du denkst, das ist ungefähr so, als wenn du über dein Grundstück, über das Gras läufst. Und wenn du dort 100-mal den gleichen Weg läufst, was passiert mit diesem Gras? Dann ist so ein Trampelpfad da, richtig? Ja, das Gras ist plattgetreten und da entsteht so ein Trampelpfad. Und er sagte, genau das Gleiche ist, wenn ich immer wieder auf eine gewisse Weise reagiere, wenn ich immer wieder so denke, wenn ich jeden Morgen aufstehe und denke, ach, nicht schon wieder, gleich muss ich zur Arbeit gehen, gleich werde ich den Nachbarn sehen, dieses und jenes passiert und das verfestigt sich in deinem Kopf, du gehst schon wieder den gleichen Weg, du machst den Trampelpfad nur fester. Ja? Er sagte, wenn wir stattdessen jetzt uns die Gesinnung Jesu aneignen, so denken wie er, dann kann das, wo ich vorher war, was nicht biblisch war, da kann das Gras wieder wachsen und ich gehe einen anderen Weg. Okay? Und deswegen sollen wir hier uns wappnen, uns ausrüsten mit der Gesinnung Jesu. Was war diese Gesinnung Jesu? Für ihn sind die Begierden kein attraktives Angebot, sondern der Auslöser vieler Leiden. Und dass er in diesem Fleisch viel gelitten hat. Er kam von der Herrlichkeit, er kam aus Gottes Gegenwart und sagte, ich komme jetzt hierher. Und da auch all das Gute, all das, was Freude macht, was ich hier erleben kann, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit beim Vater. Okay? Und hier mit inbegriffen ist viel Leiden. Und er weiß auch, dass vieles der Leiden eben durch diese Begierden hervorgerufen wird. Sagst, na, eigentlich, wenn ich das tue, was mir Spaß macht, dann ist das doch kein Leiden. Dann, ja, wenn ich das essen kann, was ich essen möchte, wenn ich das spielen kann, was ich spielen möchte, dann ist es doch gut. Aber er sagte, wenn Leute dieses eben zum vollen Ausmaß ausleben, dann sind sie egoistisch und es führt zum Leiden. Entweder, weil ich mich nicht selber bremsen kann und zu viel vom Guten nehme und dann anschließend wieder sage, war es zwar schön, dieses Essen, aber jetzt habe ich Bauchschmerzen. Ja? Oder jemand nutzt dieses aus und lebt das aus und sagt, aber jetzt habe ich die Konsequenzen, weil ich mich betrunken habe oder weil ich lieber gespielt habe, als dass ich gelernt habe. Ja? Und sagt, ja, das führt dorthin. Und deswegen, wir sollen mit dieser gleichen Herangehensweise das sehen und nicht nur darauf schauen, was macht dieses im Moment mit mir, sondern was ist die langfristige Perspektive? Wohin führt das? Was macht das mit uns? Nicht alles Irdische ist schlecht, aber wenn die Begierden nicht durch Gottes Grenzen beschränkt werden, dann führt das zum Leid. Und darum hier auch die Behauptung, wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde aufgehört. Das heißt nicht, wer jetzt einmal irgendwie gelitten hat, was wir vermutlich alle schon getan haben, kann dann nicht mehr sündigen. Aber wer das Fleisch, wer auch die Sünde erkennt, für was es bewirkt, der will diesen Weg nicht weitergehen. Und das ist genau, was dann auch in den folgenden Versen beschrieben wird. Er will dann eben nicht mehr den Lüsten leben, sondern dem Willen Gottes, wie es in Vers 2 heißt. Die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben. Und dann beschreibt er diesen. Er sagte, so haben die Nationen, so haben Menschen ohne Gott gelebt. Er sagte, das reicht doch einfach, wenn du vorher schon so gelebt hast, zu sagen, was hat das gebracht? Waren wir damit glücklich? Nein, es tut es nicht. Und er führt dann eben auf in Vers 3, was hier diese Ausdrucksweisen waren. Und ich gehe das einfach einmal durch. Und dann sagt er hier, ihr wandeltet in Ausschweifung. Ausschweifung einfach als sich keine Grenzen zu setzen. Und manchmal denken gerade Leute, ja, das ist Freiheit. Keine Grenzen, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Aber wir lesen in Judas Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, jetzt pass auf, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Sie nehmen Gnade und denken, oh wunderbar, mir ist vergeben, ich kann tun und lassen, was ich will. Und er sagte, nee, die verdrehen Gnade in Ausschweifung. Sie verdrehen das, was Gott gemeint hat, um uns frei zu machen von der Sünde und von den Auswirkungen der Sünden. Von dem, was wir gelesen hatten, dem Lästern und dem Leiden und der Undankbarkeit und all diesen Beschreibungen. Und er möchte uns davon frei machen. Aber Leute verdrehen das dann und sagen, Freiheit bedeutet, keiner kann mir sagen, dass etwas verkehrt ist. Man sagte, nee, das ist nicht dann mehr Gnade. Das ist in Ausschweifung leben. Gnade ist, dass ich erkenne, Gott hat mich davon frei gemacht und ich kann jetzt für ihn leben. Ich kann das Ganze vermeiden. Also nicht mehr in Ausschweifung, dann benutzt er Begierden. Okay? Wieder ein recht allgemeines Wort, wird sogar in einigen Zusammenhängen positiv gebraucht, als starkes Begehren. Aber er sagte, wenn er es hier meint, nicht mehr in Begierden zu leben, dann ist das nicht gemeint wie im Buddhismus, wir sollen keine Emotionen mehr haben. Okay? Das ist nicht das biblische Ziel. Aber eben diesen den Lüsten, den Begierden des Fleisches nicht einfach gehorchen zu müssen. Das lesen wir in Römer 6, Vers 12. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Ich habe das hier schon ein paar Mal erwähnt. Wir sind keine Tiere. Tiere können das nicht. Die gehorchen ihren Trieben, die gehorchen dem, was einfach natürlich kommt. Und das ist bei denen zu erwarten. Aber Gott sagt, ich habe euch befähigt. Du bist nicht einfach nur Neuronen gesteuert. Nicht einfach nur von den Gedanken, von den Emotionen. Und du kannst nicht anders. Ja, wir können anders und mit Gottes Hilfe sollen wir anders. Und dann fügt er in seiner Beschreibung weiter hinzu und sagt, zum Beispiel Trunkenheit. Nun, einige wollen gerne diskutieren und sagen dann, naja, ab wann ist es dann Trunkenheit und was ist okay, wie viel geht. Aber das ist gar nicht, worauf er hier aus möchte, sondern er beschreibt hier und sagte, es ist eine Kontrolle vom Alkohol oder von anderen Stoffen, die es mittlerweile gibt, die den gleichen Effekt haben, dass wir nicht mehr klar denken können. Okay? Er sagte, ja, so leben einige, aber das ist nicht, wie Gott möchte, dass wir leben. Und dann Festgelage und Trinkgelage. Und er spricht nicht gegen ein gutes Essen, okay? Aber sagte, einfach nur für diese Feiern zu leben, wo dann die Zurückhaltung fehlt. Das ist nicht charakteristisch für die Gesinnung Christi, sondern für die Nation, für die Welt. Und dann als letztes unerlaubter Götzendienst, also Feiern zu Ehren eines anderen Gottes. Okay. Das war und ist in der Gesellschaft ganz normal, aber das hat eben auch viel Leid verursacht. Okay. Und wenn du diese Beschreibung hier auch siehst, dann haben Leute Trunkenheit, ja, und zu wie vielen Unfällen und so weiter hat das schon geführt. Und dann heißt es, hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Okay. Sie sagten, andere wundern sich zu sagen, warum machst du das nicht mehr? Okay. Aber wir müssen erkennen, ich kann einmal die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber ich muss nicht weiter so gehen. Ich muss sie nicht wiederholen. Okay. Und selbst wenn sich andere darüber lustig machen, wenn sie darüber lästern, dann braucht uns das nicht zu kümmern, denn wir antworten nicht ihnen, sondern dem Herrn. Und er sagt es eben, dass wir nicht weiter mitlaufen im selben Strom der Heillosigkeit. Okay. Wenn ich mir bewusst mache, dass dieses nicht nur vereinzelte Taten sind, sondern wohin dieses führt, dann sagt er, dann lass dich nicht einfach mitreißen, folge dem nicht einfach. Und wir wissen, wohin die Sünde führt und gehen da nicht mit. Wir lesen in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie wir es nennen, in Lukas 15, da heißt es über den jüngeren Sohn, nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Und hat dann nachher alles verloren und musste umkehren zum Vater, als er nichts mehr hatte. Aber der Grund, warum ich das rausgesucht habe, ist, das Wort verschwenderisch kommt vom gleichen Stamm, was wir gelesen haben, im Strom der Heillosigkeit. Okay? Heillosigkeit und verschwenderisch ist der gleiche Ausdruck. Okay? Er sagte, ihr lauft nicht mehr mit, weil ihr seht eigentlich, ihr verschwendet es. Ihr nehmt das, was Gott uns gegeben hat und gebt es für andere Sachen aus und es ist weg. Er sagte, stattdessen, dass wir dieses erkennen und nicht mehr mitlaufen, nicht mitmachen. Und das andere, das unnormal finden, wir lassen das einfach Vers 5 dem Herrn, der dort schon richten wird. Aber was ist gemeint mit Vers 6? Denn dazu ist den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben. Wird jetzt den Toten die gute Botschaft verkündigt? In dem Zusammenhang, wenn du es liest, okay, er spricht davon, damit sie den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden. Okay? Das heißt, dass es menschlich, irdisch immer noch Konsequenzen gibt, aber nach dem Geist leben, also trotzdem geistlich neues Leben, ewiges Leben haben. Okay? Das heißt, die können nicht tot gewesen sein, weil dann könnten sie nicht mehr nach dem Fleisch gerichtet werden. Das macht keinen Sinn. Okay? Das heißt, entweder bezieht es sich auf welche, die geistlich tot waren, die kein Interesse an Gott hatten, oder es bezieht sich auf Menschen, die auch nicht gläubig waren, aber denen die frohe Botschaft verkündigt wurde und die in der Zwischenzeit gestorben sind. Was auch Sinn machen würde, dass Leute eben, als sie lästern, gesagt haben, naja, was bringt dir das denn, dass du jetzt dich so zusammenreißt, dass du dich zurückhältst, dass du nicht mehr so lebst wie alle anderen. Du stirbst genauso wie alle anderen auch. Okay? Und dieses in dem Sinne von dem Lästern war. Aber auf alle Fälle sagt er, ja, selbst wenn man anders lebt, heißt das nicht, dass es kein Leiden gibt. Heißt es nicht, dass es vielleicht auch nicht Konsequenzen für das vorige Leben gibt. Aber, dass sie geistlich leben. Ja? Aber gottgemäß nach dem Geist leben. Und spätestens in der Ewigkeit. Und das ist die Hoffnung, und wir kommen im zweiten Abschnitt gleich auch noch dazu. Okay? Aber das ist eben nicht nur die Hoffnung, irgendwann in der Ewigkeit wird es besser. Sondern wenn ich jetzt nach dem Geist lebe, dann bewirkt der ja jetzt schon diese Veränderung. Wir müssen nicht warten, auf dass wir irgendwann sterben und dass es dann gut wird. Und er befähigt uns, dass das Leben jetzt anders werden kann. Vielleicht denkst du für dich einfach Sachen, wo du sagst, das weiß ich ist nicht gut oder das gefällt mir nicht an meinem Leben. Und wir schauen und sagen, okay, wie möchte Gott es stattdessen haben? Nun, manchmal, wenn wir daran denken, wir denken an die Umstände, die wir gerne anders haben möchten. Aber Gott, ich wiederhole das ja immer wieder, der ist weniger an den Umständen interessiert und mehr an dir. Wie du damit umgehen kannst, wie du geformt bist. Okay? Und er will uns formen und er sagte, wenn wir durch den Geist leben, dann brauche ich mich nicht mehr treiben lassen. Okay? Das ist vielleicht so der Unterschied zwischen Treibholz und einem Brückenpfeiler. Ein Treibholz, wenn der Strom kommt, das wird mitgerissen. Und bleibt dann irgendwo dann am Ufer liegen, wo auch immer der Strom es hintreibt. Meistens dann natürlich irgendwo quer, wo es alle Menschen stören. Ja? Brückenpfeiler ist sinnvoll und ist stabil. Und du sagst, aber du kennst meine Situation nicht. Du weißt nicht, was ich alles an Ballast schon hinter mir habe. Du weißt nicht, wie meine Umstände bei der Arbeit in der Familiensituation sind. Mag sein. Aber ich kenne den Gott, der die Veränderung bewirken kann. Und er ist es, der uns befähigt, der uns ermöglicht, in dem Geist zu leben, dass wir nicht mehr mitgetrieben werden, dass wir stehen können im Geist, nicht in deine Anstrengung. Es ist nicht, ich muss mich mehr zusammenreißen, sondern ich darf sogar bekennen, Herr, du weißt, da war wieder diese Versuchung, da war diese Umstände und ich habe mich wieder mitreißen lassen. Aber Herr, ich möchte das nicht mehr, aber ich schaffe es nicht. Herr, gib mir deine Hilfe, dass ich nicht mit diesen Sachen, die wir hier auch gelesen haben, dass ich dort einfach wieder mitmache, dass ich in alte Denkmuster verfalle, dass ich entweder denke, ich bin nichts wert oder denke, ich bin besser als alle anderen. Und dass ich die Gesinnung Jesu haben kann, zu sagen, du hast mich in deinem Ebenbild geschaffen. Du hast einen Plan für mein Leben. Ich bin dir wichtig. Aber es dreht sich auch nicht alles nur um mich. Ja, diese Ausgewogenheit, die Gott uns geben möchte. Und deswegen sagt er hier, okay, wenn wir Christus erkannt haben, dann lasst uns nicht einfach nur fortgeschwemmt werden mit dem Strom der Heillosigkeit. Ja, nicht einfach weiter verschwenderisch leben, nicht einfach mich treiben lassen und sagen, Gott, ich möchte, dass mein Leben für etwas zählt. Ich möchte von dir gebraucht sein. Ich möchte, dass du mir auch die Festigkeit gibst. Ich brauche dich dafür. Wie können wir das schaffen? Und er gibt noch weitere Anweisungen in dem zweiten Teil, nämlich in den Versen 7 bis 11. Dort sagt er, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit sei. Amen. Also im zweiten Teil, lebe in Anbetracht des Endes. Er sagt, Vers 7, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das Ende hier ist keine Weltuntergangsstimmung, sondern unsere Hoffnung. Nach der Bibel ist das Ende nicht das Aus vom Leben, sondern der Anfang der Ewigkeit. Und dass es nahe gekommen ist, war nicht eine Fehleinschätzung zu sagen, naja, der sagt es nahe, jetzt sind wir 2000 Jahre später, wie definiert er nahe, sondern einfach als nächstes Ereignis in Gottes Plan. Aber nachdem er dieses tut, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Was ist seine Schlussfolgerung daraus? Wir müssen nicht spekulieren, er hat es geschrieben. Seid nun besonnen, besonders zum Gebet. Okay? Diese Ankündigung, das Ende ist nahe gekommen, sagt er nicht. Und jetzt versucht herauszufinden, wann genau das ist. Oder seht, wie die ganzen Umstände das bestätigen, dass es aussieht wie das Ende. Sondern es soll unser Verhalten bestimmen. Okay? Die Ankündigung des Endes soll nicht zu Spekulation führen, sondern zu einem anderen Verhalten. Und das Erste, womit er anfängt, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Warum? Wir sollen uns nicht von den anderen Dingen ablenken lassen, sondern diese Beziehung mit dem Herrn suchen. Das heißt in 1. Thessalonicher 5, 8, wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, der gleiche Ausdruck, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Sagst, ja, aber da steht ja nichts von Gebet. Stimmt, aber wie wende ich den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und der Hoffnung des Heils an? Indem ich an den Herrn denke, mit ihm rede und ihn bitte, mich damit auszurüsten. Für viele ist das Gebet irgendwie so eine Form von Zeitverschwendung, weil sie sich auf ihre Produktivität schauen, nicht auf Gottes Wirken. Wir schauen und sagen, okay, wenn ich jetzt 20 Minuten bete, in den 20 Minuten hätte ich das und das und das schon schaffen können. Okay? Aber für mich den Vergleich, den ich hier bringen möchte, ist, ich gehe einen Schritt zurück erst. Das Gebet ist ein Gespräch mit Gott, was uns Ausrichtung und Ausrüstung gewährt. Okay? Das ist so, als wenn du früh, du gehst zur Arbeit, okay, und sagst, oh, wir haben immer am Anfang diese Dienstbesprechung. Was für eine Verschwendung. Ich fange lieber gleich an. Okay? Naja, manche von euch, du machst eine ähnliche Arbeit jeden Tag und du sagst, okay, ich weiß schon, was mich erwartet. Okay? Aber sagen wir, in dieser Dienstbesprechung wird einmal besprochen und dein Arbeitgeber möchte etwas Besonderes von dir oder dass du auf etwas besonders achtest. Und noch etwas mehr, bei dieser Dienstbesprechung bekommst du die Werkzeuge ausgehändigt, die du für deine Arbeit brauchst. Das ist so, als wenn irgendwie ein Holzfäller zur Arbeit geht und sagt, diese ganze Besprechung, die dauert mir zu lange, ich gehe einfach so in den Wald und versuche die Bäume auszureißen. wenn du wartest, bis du die Kettensäge kriegst, geht es erheblich leichter. Ja? Aber das ist genau, wenn wir es versuchen ohne Gebet. Ich sage nicht, Gebet ist eine Kettensäge. Ich sage, dass wir die Ausrüstung von Gott brauchen. Ja? Sonst tun wir es in der eigenen Kraft ohne Gottes Befähigung. Okay? Und das heißt, wenn wir eben beten, bekennen wir, dass wir Gott brauchen und nur er uns die Umstände und andere verändern kann. Okay? Es ist dieses Eingeständnis zu sagen, okay, da kommen Umstände auf mich zu, die ich nicht kenne, wo ich vielleicht auch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Aber Herr, du bist allwissend. Du weißt alles. Und ich bitte dich, dass du mir die Gedanken gibst, dass du mir die Worte gibst, dass du mich leitest. Es ist auch das Bekenntnis, nicht nur das mich zu ändern, sondern wie hier auch steht, die Umstände ändern kann. Ja, in der Situation, wo ich nicht weiter weiß, Gott kann dieses tun und er kann auch andere ändern. Ich kann mich über andere nur ärgern. Er kann sie ändern. Okay? Und dass ich in dieses Bewusstsein sage, Gott, ich bitte dich, wirke du. Das ist der größte Einfluss, den ich ausüben kann. Nun, das hat auch in der Schrift nicht dazu geführt, dass die Leute nur gebetet haben und nichts mehr gemacht haben. Okay? Es muss ein sowohl als auch sein. Aber, er sagte, wenn wir daran denken, dass die Zeit kurz ist, dann nicht einfach in die nächste Aktivität stürzen, wie unseren Mann, der Bäume ausreißen wollte, sondern sagen, gerade deswegen besonnen, das heißt überlegt zum Gebet, zu sagen, Gott, gerade wenn die Zeit kurz ist, ich brauche Weisheit von dir. Wie soll ich sie einsetzen? Wie soll ich heute den Tag verbringen? Ich sitze jetzt hier und wenn der Gottesdienst dann zu Ende ist, leite du mich. Mit wem kann ich reden? Was möchtest du, dass ich weitergebe, dass wir mit dem Herrn reden? Und dann sagt er, nicht nur nüchtern zum Gebet, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Okay? Also, wir sollen einander lieben. Nicht, weil wir alle so nett sind, sondern, wie er hier begründet, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Okay? Es ist ja nicht die Aufforderung, liebt einander, weil das ist ja irgendwie so natürlich und so nett und so freundlich, ja, sondern, wenn er hier sagt, Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Nun, viele, wenn sie an Liebe denken und an die Schrift denken, denken an 1. Korinther 13, wo die Liebe beschrieben ist. Ich nehme daraus mal die Verse 4 und 5. Okay? Da haben wir die Beschreibung, wie die Liebe ist. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet Böses nicht zu. Okay. Gerade bei diesem letzten Teil, aber auch mit langmütig und gütig, ich brauche nicht langmütig und gütig sein und ich brauche das Böse nicht zurechnen, wenn es mir nichts Böses tut. Ja, wenn die anderen alle sich nur um mich kümmern und wenn ich die ganze Zeit bedient werde, okay, dann brauche ich dieses nicht. Okay? Aber er sagte, okay, hier ist, wie die Liebe ist und wie sie sich verhält. Okay? Und das heißt gerade, so wie die Beschreibung ist, wir brauchen das, weil Sünde noch weiterhin da ist. Diese Liebe ist dann eben nicht, liebt diejenigen, die freundlich und nett zu euch sind, sondern habt eine ausdauernde, eine anhaltende Liebe, gerade weil diese Liebe auch Sünden zudeckt. Nun, das soll nicht heißen, wir vertuschen Sünde. Okay? Aber wir lösen sie. In Jakobus 5, im letzten Vers, Vers 20 heißt es, so wisst, dass der, welcher ein Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode errettet und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das heißt, wenn ich diese Sünden bedecken will in dieser Liebe, dann heißt das manchmal auch, ich muss jemanden von einem Irrweg zurückbringen. Okay? Und das ist dann ein Ausdruck dieser Liebe. Es ist also nicht einfach ein Zudecken. Der Grund, warum ich das besonders erwähnen will, ist, wenn einige lesen und sagen, Liebe rechnet das Böse nicht zu, bedeckt eine Menge von Sünden, dann denken einige, naja, und das benutzen sie dann als Rechtfertigung für Toleranz von Missbrauch und allem Möglichen. Nee, das ist nicht damit gemeint, okay? Sondern wir führen zurück von Verirrung, aber was machen wir dann damit? Wir versuchen das zu bereinigen. So heißt es dann auch in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Das heißt, es muss auch anerkannt werden und es muss geändert werden. Okay. Häufig ist dann für mich, wird die Frage gestellt, okay, wann soll ich denn was ansprechen? Okay. Ob die Sünde angesprochen werden muss, hängt davon ab, ob sie die Beziehung beeinträchtigt. Und ich möchte einmal Hebräer 12, Vers 5 vorlesen. Das ist für mich so ein bisschen der entscheidende Punkt, ob etwas angesprochen wird oder nicht. Okay. Schau nochmal nach. Vers 15, Entschuldigung. Hebräer 12, Vers 15. Ich lese Vers 14 mit. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Hey, wann soll ich jemanden ansprechen? Wenn bei mir oder ihm eine Wurzel der Bitterkeit aufspringt. Wenn Bitterkeit anfängt da zu sein, dann wird das nicht besser durchs Ignorieren. Sondern es wächst weiter und es sagt ihr, und viele werden verunreinigt. Okay? Und dann sagt ihr, was ist dann das Problem? Damit nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Und sind die dann nicht errettet? Nee, sie nehmen die Gnade Gottes für diese Situation nicht in Anspruch. Okay? Wenn Bitterkeit da ist, dann habe ich die Vergebung und die Gnade Gottes, die angeboten wird, nicht zu dem vollen Ausmaß in Anspruch genommen. Er sagt, das soll nicht da sein. Okay? Und die Liebe soll da sein. Und die heißt, ich darf keine Bitterkeit zulassen, weil dann kann ich nicht mehr lieben. Okay? Und das heißt zu sagen, wenn da etwas ist, dann muss ich sagen, ich brauche dieses zu bereinigen. Vielleicht muss ich jemanden zurückführen. Vielleicht muss ich, wo das nicht geht, muss ich es, wie wir es auch gesehen haben, dem Herrn überlassen und sagen, Herr, du kümmerst dich darum. Aber lass mich nicht davon bestimmt sein. Ich will lieben. Ich glaube, wenn ich hier eine Umfrage machen würde, keiner würde sagen, ich möchte gern ein Leben in Bitterkeit führen. Ich meine, wer wünscht sich das? Aber viele tun es trotzdem. Weil sie mehr auf die Verletzung schauen und an der Gnade Gottes Mangel leiden. Weil sie mehr darauf schauen, dass es, was es mir angetan hat, und sie wollen für die anderen eine Bestrafung. Statt zu sagen, warte mal, was ist Gnade? Gnade ist, dass Gott meine Verletzung, die ich ihm zugefügt habe durch meine Sünde, nicht angerechnet hat, sondern mir vergeben hat. Und genauso werde ich es auch wieder bei dem anderen gegenüber los. Und mir selber gegenüber los. Sagen, Herr, ich kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Aber ich weiß, du hast mir vergeben. Und du kümmerst dich um den anderen. Herr, lass mich von deiner Liebe bestimmt sein. So hat Jesus es getan. Jesus hat nicht reagiert auf das, was andere ihm angetan haben. Wenn er reagiert hätte und sagt, okay, ich behandle dich so, wie du mich behandelst. Sie haben ihn gekreuzigt. Ja? Er hätte sie auch verfluchen können, sie umbringen können, mit dem Wort zu sprechen. Wie konnte er dann lieben? Wie konnte er dann vergeben? Weil er sich die Liebe vom Vater hat geben lassen. Und er sagte, Gott, du bist Liebe. Und er hat gehört, ne, ich lasse mich von dieser Fülle dann bestimmen und leiten und nicht von den Umständen. Ganz praktisch dann, welchen Unterschied macht die Liebe? Wenn du daran denkst, jemand macht etwas, oder du machst etwas für jemanden, den du nicht kennst, machst es für die Arbeit, sagen wir, du bereitest ein Essen vor, kennst die Person nicht, du machst es ordentlich, machst es gut, aber so, okay, kann man essen. Ja. Aber jetzt machst du es mit Liebe. Was ist anders? Deine Hingabe dazu. Die Sorgfalt, die du nimmst, damit es richtig gut wird. Okay? Und dass wir so auch diese Liebe zeigen, sagen, nicht nur eins, naja, die dürfen da ja in der Nebenreihe sitzen, ja, sondern hingegeben, nicht weil die äußere Anziehung unbedingt da ist, sondern weil die Liebe Gottes bei mir da ist. Dann beschreibt er weiter in 1. Petrus 4 und sagt in Vers 9, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Okay. Gastfrei sein oder einladen und nicht einfach darauf warten, dass ich eingeladen werde, sondern es tun. Aber was ist, wenn du sagst, ja, ich mache ja diese Sachen, aber das bewirkt nichts. Die anderen machen das immer noch nicht. Nun, Jesus hat dazu etwas zu sagen in Lukas 6, Vers 32 bis 35. Da sagt er zu seinen Jüngern, wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr hofft, es wieder zurückzukriegen, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wieder, schaut nicht darauf, was machen die anderen, sondern schaut darauf, wie hat Gott mich behandelt und was, wie denkt er darüber? Okay. Und dieses auch in Anwendung eben auf die Einladung hier in diesem Bereich. Dann Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wir sollen die Gnade gebrauchen. Okay? Was sind die Gaben? Alles, was wir haben, ist eine Gabe von Gott. Und wir sollen gute Verwalter dessen sein. Wir sollen, als Verwalter ist es nicht meins. Okay? Und wir sollen es so gebrauchen, wie Gott es gebraucht haben möchte. Und er sagt hier die verschiedenartigen Gnaden Gottes. Das heißt, Gott hat uns unterschiedlich ausgestattet. Ja? Aber statt dann das zu vergleichen und zu sagen, oh, ich habe nicht, was die anderen haben, ich kann nicht, was jemand anders kann, sagen, ich habe aber etwas anderes. Und mit diesem soll ich dann dem Herrn dienen. So heißt es auch in 1. Korinther 4. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse des Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Was Gott uns gegeben hat, dass wir das einsetzen, treu einsetzen für ihn. Und damit einander dienen, egal ob es geistliche oder irdische Gaben sind. Und dann sagt er, und gibt Beispiele davon, ja, wenn jemand redet, so redet er als Aussprüche Gottes. Und das Wort reden ist hier tatsächlich nicht nur predigen, sondern reden, auch wenn das sicherlich sich auch auf Predigen bezieht. Rede er es als Aussprüche Gottes. Okay? Nun, das heißt nicht, du darfst nur noch in Bibelzitaten reden, aber er sagt, es soll so sein, wie Gott es geredet haben will. Okay? Wie er möchte, dass wir was wir weitergeben, dass wir an ihn erinnern, dass es in Übereinstimmung mit dem ist, was Gott auch in seinem Wort sagt. Und wer dient, Ende des Verses, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Also in der bewussten Abhängigkeit von Gott, nicht um uns zu rühmen, sondern zu sagen, Gott, ich konnte das nur tun, weil du mich dazu befähigst. Aber was ist, wenn mir das zu viel wird? Wenn du sagst, da bin ich ja immer nur am Tun, am Machen, das schaffe ich doch nicht. Nun, wenn es zu viel wird, das ist nicht Gottes Absicht. Okay? Das heißt, entweder ich habe es in eigener Kraft gemacht und dann sagt er, ja, wie vorhin mit dem Baum ausreißen, nimm die Kettensäge, dann ist es nicht mehr so anstrengend. Oder ich habe etwas übernommen, was gar nicht meine Aufgabe ist. Ja, aber sonst, Gott rüstet es aus und er sagt, nimmt dieses und gebraucht es. Und dann wird das auch nicht zu viel, weil wir uns von ihm ausrüsten lassen. Okay. Und wenn er hier sagt, wir dienen mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat, okay, dann fragen wir viele, okay, wie weiß ich, welche das ist? Wie weiß ich, was ich beitragen kann? Okay. Gut erkennen kann man das meistens nicht durch irgendwelche Tests. Gibt welche, ich halte nicht besonders viel davon. Aber diene und sehe, welcher Bereich macht dir Freude und andere profitieren davon. Wenn du diese zwei Kriterien hast, dann ist das ziemlich sicher der Bereich, wo du begabt bist. Wenn es dir Freude macht, wenn es den anderen was bringt. Wenn es dir Freude macht zu kochen, aber alle anderen anschließend krank sind, dann war es nicht deine Gabe. Okay? Wenn du gerne singst und alle anderen sich die Ohren zuhalten, dann darfst du gerne leise mitsingen, zu Gottes Ehre, aber vielleicht nicht von vorne. Okay? Wenn alle anderen sagen, und du machst das super gut, aber für dich ist es immer völlig auslaugend, dann ist das vielleicht auch nicht der Bereich der Begabung. Okay? Von daher darauf zu schauen. Und wir sollen in dem Bereich besonders dienen. Und gerade je näher wir dem Ende kommen, okay, und ich höre immer wieder, ja, das in den Nachrichten und das in den Nachrichten, wir wollen daran denken, was es uns hier gesagt hat. Ja, seid dann besonders nüchtern zum Gebet. Und wir haben das nochmal in Hebräer 10. Und lasst uns aufeinander Acht haben, uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und wenn ich sage, ich sehe, dass die Gesellschaft so ist, wie er es beschrieben hat in den letzten Tagen, und ich sehe, dass wir dem Ende näher kommen, dann sagt er, umso mehr brauchen wir die gegenseitige Ermutigung, diese Bestärkung. Und wer soll das tun? Wir sollen einander ermuntern. Das ist die Aufgabe von jedem. Das heißt, was ist hier der Unterschied, als Christ zu leben? Was unsere Fragestellung von Anfang an war. Okay, es ist einmal, dass ich nicht einfach mich mittreiben lasse und weitermache, wie die Welt es macht. Die Hoffnung, die Zufriedenheit, meine Lebensausrichtung auf die Dinge dieser Welt zu konzentrieren, sondern stattdessen dem Herrn zu gefallen, für ihn zu leben, die Kraft von ihm zu bekommen und dieses auf diese Art und Weise Ausdruck zu verleihen. Okay? Oder so zusammengefasst, lebe heute für die Ewigkeit. Okay? Eine letzte Frage, die häufig dann noch kommt, möchte ich noch beantworten. Was ist, wenn du sagst, manchmal, ich kann nicht, vielleicht war etwas besonders anstrengend oder. Dieses ist eine allgemeine Ausrichtung. Okay? Und jeder braucht mal, dass er eher die Stärkung kriegt und ein anderes Mal, wo er die Stärkung geben kann. Okay? Aber es soll eben dieses Miteinander sein, wo er uns ausrüstet und ausrichtet und kann sagen, pass auf, du kannst hier jetzt Gott wohlgefällig leben. Du musst nicht all dem Mist weitermachen. Er sagte, diesen Strom der Heillosigkeit, wie es vorher war. Ja, was hattet ihr denn vorher davon? Hat das Zufriedenheit, hat das Glück, hat das Frieden und Sicherheit gebracht? Nee. Wenn wir mit dem Herrn wandeln, heißt nicht, dass all die schwierigen Umstände weg sind, aber es heißt, dass Gott uns befähigt und dass er uns dann gebrauchen kann und dass sein Wirken sichtbar ist in uns heute. Okay, lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns mit den Herausforderungen unserer Zeit nicht allein gelassen hast. Ich danke dir, dass du uns befähigen möchtest, aus diesem Strom herauszutreten und heute anders zu leben. Und Herr, ich bete, dass das Gebet, dass die Liebe, dass der gegenseitige Dienst, dass auch das gegenseitige Gastfreundschaft uns charakterisiert. Herr, dass dein Wirken an uns sichtbar wird. Und Herr, ich bete, wenn jemand hier dieses noch gar nicht hat, dass sie dich und diese deine Liebe und Gnade kennenlernen. Und Herr, für uns als deine Kinder, dass wir uns wirklich dazu von dir ausrüsten lassen, dass wir nicht schauen primär, was bekomme ich, sondern was habe ich in Christus und von Christus bekommen und aus seiner Fülle dann auch zu leben, gerade auch in der jetzigen Zeit. Und dass wir auch, wenn wir den Gottesdienst beenden und noch miteinander ins Gespräch kommen, dass wir einander ermutigen und das umso mehr, je mehr wir den Tag herannahen sehen. Gebrauche du uns dazu, dass wir einander mit unseren verschiedenen Gnadengaben dienen. Und wir danken dir, dass du dabei helfen möchtest und uns befähigst. In Jesu Namen.